Willkommen zur Folge 6 von Retroball, den Podcast für die vergessenen Spieler der 90er und 2000er Jahre. Das erste halbe Dutzend ist also schon geschafft. Ich bin Jesse, ihr findet mich auf Social Media unter diversen Accounts wie Football Jesse, Daily Neururer oder Bundesliga Cards, wenn ihr Feedback abgeben möchtet oder Ideen für Spieler habt. Ich habe zwar noch einige auf dem Zettel, aber man hat ja nicht immer alles im Blick. Ademar aus Folge 5 hatte ich zum Beispiel nur wegen seines 3-Tore-Debüts im Kopf. Das Ganze drumherum, wie seinen schweren Lebensweg, die kuriose brasilianische Meisterschaft und die NFL-Kontakte, das hat sich erst nach und nach in der Recherche gefunden, zumal vieles auch nur auf Portugiesisch thematisiert wurde. Heute sind wir aber wieder in Deutschland und sprechen erneut über einen vergessenen Nationalspieler. Es ist das vielleicht traurigste Kapitel der modernen DFB-Geschichte. Trotz Vorrunden aus in den letzten WM-Turnieren war die deutsche Nationalmannschaft vermutlich nie so sehr am Boden wie zu dem Zeitpunkt, als Ronald Maul sein Debüt feierte. Aber das ist nun auch mitnichten seine Schuld gewesen. Ronald Maul kommt am 13. Februar 1973 in Jena in der damaligen DDR zur Welt. Er beginnt beim SV Gleistal mit dem Fußball, kommt 1982 in den Nachwuchs von Carl Zeiss. Relativ kurz nach dem Mauerfall entdeckt Friedel Hoppe, ein Jugendtrainer des Zweitligisten VfL Osnabrück, den damals 16-jährigen Maul bei einem Turnier und lotst ihn in den Südwesten von Niedersachsen. Im Oktober 1990 sorgen Verletzungen dafür, dass Maul bereits mit 17 sein Zweitligadebüt feiert. Beim 0:0 in Essen kommt er zur Pause für einen gewissen Ansgar Brinkmann auf Linksaußen ins Spiel. Eine Woche später steht Maul gegen Darmstadt gar in der Startelf. Aber Osnabrück verliert sang- und klanglos mit 1:4. Der Jenaer spielt schwach, aber das gilt auch für seine Nebenleute. Dennoch, Maul muss erstmal in die Jugend zurück. Erst ein Jahr später kommt er in der zweiten Bundesliga Nord wieder zum Einsatz. Moment, zweite Bundesliga Nord? Na, mal wieder ein kleiner Exkurs. Nach der Eingliederung der Vereine der ehemaligen DDR war die zweite Liga auf 24 Mannschaften angewachsen. Der DFB teilte daher die Liga in eine 12-köpfige Nord- und Südgruppe auf. Nach 22 Spieltagen gibt es dann eine Meister- und eine Abstiegsrunde, die jeweils einen eigenen Aufsteiger und eigene Absteiger ausspielten. Im Norden setzte sich dabei Bayer Uerdingen durch, im Süden der 1. FC Saarbrücken. Zu dessen Erstligajahr verweise ich mal subtil auf die Folge Nummer 2 über Eric Wynalda. Im Herbst 1991 spielt sich Maul dauerhaft in den Osnabrücker Zweitligakader, wenn auch eher als Joker. Aber er kann überzeugen, beispielsweise beim 4:2-Sieg bei Blau-Weiß 90 Berlin.
Kicker, Ausgabe 98, 1991.
Die Gäste bestimmten das Geschehen. Auch durch den frühen Führungstreffer der Berliner ließ sich der VfL nicht aus dem Konzept bringen. Osnabrück überzeugte mit schnellem und sicherem Kombinationsspiel und kam folgerichtig zum verdienten Ausgleich. Nach der Pause schlug sich die Überlegenheit des VfL auch in Toren nieder. Trainer Sude hatte ein glückliches Händchen, denn der eingewechselte Maul war nicht zu halten und bereitete 2 Treffer mustergültig vor.
In der Abstiegsrunde kommt Maul in 9 von 10 Spielen zum Einsatz. Der VfL Osnabrück rettet sich mit Ach und Krach. Obwohl er zum Stammkader zählt, muss Maul zur neuen Saison aber wieder zur Amateurelf zurück. Trainer Uli Sude ist nicht mehr im Amt und Nachfolger Hubert Hüring hat andere taktische Vorstellungen. In der Saison 92-93 kommt Maul nur zu einem einzigen Einsatz, hat somit aber auch wenig Anteil am Osnabrücker Abstieg nach 8 Jahren Zweitklassigkeit. Der VfL muss in die Oberliga Nord, nun ist Maul aber gefragt. Der 20-Jährige spielt sich jetzt auf der linken Seite der Osnabrücker fest, ist klarer Stammspieler. Jedenfalls bis April 1995, als bekannt wird, dass der nun 22-jährige Maul bei Arminia Bielefeld unterschrieben hat. Bielefeld, Liga und Lokalrivale der Osnabrücker, ist damals auf Aufstiegskurs. Allerdings haben die Bielefelder nicht den besten Ruf, denn sie werfen damals mit Geld nur so um sich. Es werden diverse alte Erstliga-Haudegen verpflichtet, zum Beispiel Uli Stein, Fritz Walter. Und scherzhaft spricht man wegen der Ausgaben in dieser Zeit von Arminia viele Geld. Und so muss Maul die letzten Wochen in Osnabrück in der Reserve spielen, ehe er rund 50 Kilometer Richtung Südosten wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger. Die Bielefelder haben damals richtig große Pläne.
Kicker, Ausgabe 46, 1995.
Der Aufstieg in die zweite Liga trifft den Verein nicht unvorbereitet, erklärt Manager Lamm. Mit Torwart Zdenko Miletic vom Ortsnachbarn SC Verl, dem Paderborner Torjäger Erik Chuliken und den von vielen Bundesligisten umworbenen Talenten Ronald Maul und Michael Molata stehen vier Neuverpflichtungen schon seit geraumer Zeit fest. Derzeit sucht Arminia noch einen torgefährlichen Stürmer und einen Allrounder für den Abwehrbereich. Dabei scheint die Bielefelder Brieftasche ganz dick zu sein. Denn als Neuzugänge sind derzeit nur Spieler aus der Crème de la Crème des Fußballs im Gespräch. Wahrscheinlich Uli Stein. Kontakte bestehen derzeit auch zu Rudi Völler, Alexi Lalas oder Oliver Bierhoff.
Am Ende kommt nur Stein. Der passt mit 41 Jahren altersmäßig auch in die Rentnertruppe mit diversen Stammspielern jenseits von 34 Jahren. Maul und Abwehrkollege Bolata sind mit 22 die Jungspunde und schaffen direkt den Sprung in die Stammelf. Arminia spielt direkt um den Aufstieg in die erste Bundesliga mit. Maul verlängert nach nur wenigen Monaten vorzeitig den Vertrag. Am Ende schaffen die Ostwestfalen den Durchmarsch in die erste Bundesliga. Trainer Ernst Middendorp, der zuvor in der Provinz zwischen Bielefeld und Nordhorn aktiv war, macht sich in diesen Jahren zum Bielefelder Jahrhunderttrainer. Ein Erfolg, den er in Deutschland aber nie wiederholen konnte. Seit 2005 trainiert er hauptsächlich südafrikanische Vereine, war vor ein paar Jahren nochmal kurzzeitig beim SV Meppen. In der ersten Bundesliga ist Maul allerdings erstmal nur zweite Wahl. Mit dem 34-jährigen Alt-Stuttgarter Günther Schäfer und dem 33-jährigen ehemaligen niederländischen Nationalspieler Sonny Siloy hat Arminia weitere Namen für sein fußballerisches Altersheim eingekauft. Maul muss sich also wieder hinten anstellen. Allerdings haben die alten Spieler so ihre Probleme. Beim Spiel in Dortmund bilden Peter Hopday, Sonny Siloy und Günther Schäfer hinten die Dreierkette. Die drei sind zusammen über 100 Jahre alt. Nimmt man noch Keeper Uli Stein dazu, ist die Bielefelder Defensive fast 150 Jahre alt. Der Altersschnitt der gesamten Startelf liegt über 30. Dortmund überrennt die lahme Arminia mit 5:0. Nach 12 Spieltagen ist Arminia Bielefeld trostlos Tabellenletzter. Eine Woche später, am 13. Spieltag, feiert Bielefeld mit einem 1:0 über Düsseldorf seinen zweiten Saisonsieg. Maul bereitet das goldene Tor von Matthias Breitkreuz vor. Nun spielt der frühere Osnabrücker auf Bielefelds linker Seite dauerhaft und wird ein Gesicht des Bielefelder Klassenerhalts, der sich im Oktober noch nicht abgezeichnet hatte. Ab da gelingen Maul in 21 Spielen 3 Tore und 7 Torvorlagen. Die Bielefelder Oldies haben jetzt ausgedient. Armin Eck und Peter Hopday werden aussortiert. Thomas von Heesen und Fritz Walter sitzen in der Rückrunde nur auf der Bank. Jetzt sind es Ronald Maul, Silvio Meissner, Jörg Reb und Kultstürmer Billy Rayner, die den Ton angeben. Aber das hält nicht allzu lange. Nach guten ersten Wochen in der Saison 97-98 fällt die Arminia in sich zusammen und die Stimmung sinkt auf einen Nullpunkt. Nach einer 2:0-Pleite in Hamburg am 30. Spieltag ist Bielefeld Letzter. 6 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, 9 Spiele sieglos. Der Tiefpunkt erfolgt auf einem Autobahnparkplatz.
Kicker, Ausgabe 32, 1998.
Auf die Frage, ob sich der von Ernst Middendorp entfachte Stress produktiv oder unproduktiv ausgewirkt habe, sagte Kapitän Stefan Kunz nach dem Spiel auf seine Person bezogen, da war es nicht produktiv. Diese Antwort, von Sat.1 auch in den Bielefelder Mannschaftsbus übertragen, brachte den Trainer während der Rückfahrt von Hamburg offenbar derart aus der Fassung, dass sich der 39-Jährige kurzerhand an der Autobahn absetzen ließ und für den Rest der Strecke ein Taxi charterte, um nicht mit Kunz weiterfahren zu müssen. Wie der Kicker erfuhr, hat Ernst Mittendorf dann am folgenden Sonntagmorgen bei der üblichen Regeneration im Mannschaftskreis erklärt, der Spieler Kunz sei ab sofort Luft für ihn, könne trainieren oder es sein lassen.
Bielefeld steigt ab und da es für Ronald Maul ebenfalls eine sehr schlechte Saison war, in der er oft nur auf der Bank sitzen durfte, fehlen ihm die interessanten Wechselalternativen. Er geht also mit Bielefeld in die zweite Liga. Im Januar 1999 möchte 1860 München Maul verpflichten. Bielefeld ist im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr gut dabei, aber die Arminen brauchen Geld und zudem scheint nicht jeder Spieler vom neuen Trainer Thomas von Heesen überzeugt zu sein. Maul muss am Ende aber bleiben, da 1860 stattdessen den günstigeren Tschechen Martin Ziček holt. Maul spielt mit Bielefeld eine gute Rückrunde und Arminia gewinnt am Ende gar den Meistertitel der zweiten Bundesliga. Ende Mai wird er dann sogar für die neue A2-Nationalmannschaft berufen. In diesem B-Team möchte man Spieler heranführen, die fürs U21-Team zu alt sind, denen aber noch etwas fürs A-Team fehlt. Quasi der Vorgänger des Team 2006. Bei diesem ersten Länderspiel der A2 in Frankreich stehen unter anderem Simon Jentsch, Thomas Subotzik und Markus Schroth auf dem Platz. Aber auch Thorsten Frings und Bernd Schneider, die später eine größere Nationalmannschaftskarriere hatten. Deutschland verliert gegen das B-Team Frankreichs mit 2:1. Maul ist aber einer der stärksten Spieler auf dem Platz. Mittlerweile ist er statt auf Linksaußen vermehrt als zentraler Mittelfeldspieler unterwegs und überzeugt im Spiel mit Defensivarbeit und Spielaufbau. Sowas weckt natürlich das Interesse und daher möchte der Hamburger SV Maul ablösefrei verpflichten. Denn der Vertrag bei der Arminia war ausgelaufen. Zwar hatte Arminia eine Option gezogen, aber nach Mauls Ansicht erst nach Ablauf einer Frist. Es entwickelt sich ein Transferstreit, der die Sommermonate beherrscht. Maul droht vor Gericht zu gehen, ist bereit, eine Sperre in Kauf zu nehmen, um zum HSV zu wechseln. Eine Vermittlung zwischen HSV-Sportchef Holger Hieronymus, Arminias Manager Heribert Bruchhagen und Ronald Maul scheitert. Das Gericht entscheidet am Ende für Bielefeld. Und kurz danach beginnt dann für viele das vielleicht düsterste Kapitel der jüngeren DFB-Geschichte.
Kicker, Ausgabe 60, 1999.
Kicker 60, 1999. Eingewechselt für Heinrich ging er mit der Mannschaft unter und war bei seinem Länderspieldebüt bei den beiden letzten Gegentoren nur staunender Zuschauer.
Es ist Juni 1999 in Guadalajara, Mexiko. Deutschland tritt beim Confederations Cup an und, naja, nicht gerade in Bestbesetzung. Die Liste der Nationalspieler, die nicht dabei sind, ist lang. Oliver Kahn, Markus Babbel, Thomas Strunz, Jens Jeremies, Andreas Möller, Oliver Bierhoff, Ulf Kirsten. Sie alle sind nicht dabei. Stattdessen gehört Ronald Maul zum Kader. Oder Heiko Gerber, Horst Held und auch Paulo Rink. Nationaltrainer Erich Rebeck reist mit einer relativ unerfahrenen Mannschaft, in der der 38-jährige Leitwolf Lothar Matthäus vermutlich mehr Länderspiele hat als alle 19 Mitspieler zusammen, nach Mexiko. Es stehen Gruppenspiele gegen Brasilien, Neuseeland und die USA an. Schon vor dem Turnier ist der Groll innerhalb der Liga groß, denn die Austragungszeit Ende Juli fällt in die Hochphase der Saisonvorbereitung. Wäre da nicht die Bewerbung um die WM 2006, hätte der DFB vermutlich eine komplette Reservistentruppe hingeschickt. Am Ende entscheiden sich DFB und Teams, dass jeder Verein maximal 3 Spieler abstellen muss. Im Fall der Bayern sind es dann zum Beispiel Lothar Matthäus, Mehmet Scholl und Thomas Linke. Aus dem ersten Spiel gegen Brasilien haben wir ja eben schon etwas gehört. Deutschland verliert 4:0, auch in der Höhe verdient. Die Mannschaft ist bei fast 40 Grad in der Mittagssonne Guadalajaras völlig überfordert. Ronald Maul kommt beim Stand von 2:0 in der 75. Minute auf den Platz. Zum Gegner muss aber auch gesagt werden, dass Brasilien da ebenfalls nicht seine Top-11 aufs Spielfeld bringen konnte. Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, auch die Südamerikaner mussten vor dem Turnier mehrere Absagen hinnehmen. Nachdem die Niederlage gegen Brasilien noch zur besten Sendezeit lief, war man beim DFB vermutlich nicht unglücklich darüber, dass die weiteren Gruppenspiele nachts um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfanden, zumal man dann auf eine kühlere Abendtemperatur hoffen konnte. Im zweiten Spiel hieß der Gegner nun also Neuseeland. In deren Startelf stehen jetzt nicht gerade Emerson, Ronaldinho oder C. Roberto. Die Solospitze ist ein gewisser Chris Bucknoosh, ein Bankdrücker aus der zweiten belgischen Liga. Gefüttert wird er von Mark Burton, einem Regionalligaspieler, der seine Zeit beim VfL Osnabrück, Kickers Emden und dem VfB Lübeck verbrachte. Mit Aaron Lyons ist ein weiterer Regionalliga-Kicker in der Startelf, dessen Karriere ihn zu Emden, Osnabrück, dem Dresdner SC und Borussia Freialdehofen führte. Der Rest spielt in Australien, Neuseeland oder amerikanischen College-Ligen. Deutschland gewinnt, aber es ist ein reichlich schmeichelhafter 2:0-Sieg. Mehrere DFB-Spieler haben größere Probleme mit ihren Gegenspielern aus dem Amateurlager.
Kicker, Ausgabe 60, 1999.
Insgesamt aber war das deutsche Spiel viel zu statisch und langsam, einfallslos und erneut mit einer erschreckend hohen Anzahl technischer Fehler bei der Ballannahme und Weitergabe behaftet. Auf den Außenpositionen fehlten Heinrich, Ricken und Neuville, jegliche Eigeninitiative und der Wille, an den Eckpunkten der beiden neuseeländischen Viererketten den direkten Zweikampf zu suchen und sich dabei durchzusetzen. Ohne Scholl wirkte die Offensive nach der Pause völlig plan und hilflos und als Matthäus ausschied auch noch kopflos. Grobe Schnitzer in der Abwehr, die häufig das richtige Timing und entschlossene Zupacken im eigenen Strafraum vermissen ließ, ermöglichte den biederen Neuseeländern 5 große Torchancen, bei denen sich Lehmann freilich als verlässliche Größe erwies. Vor dem Schalker Torwart boten die meisten seiner Kollegen aber ein Bild des Jammers.
Ronald Maul kommt in diesem Spiel nicht zum Einsatz. Sein zweites Länderspiel erfolgt gegen die USA. Der DFB hatte sich mit dem Sieg gegen Neuseeland immerhin die Chance aufs Weiterkommen gewahrt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist beim Konföderationscup in Mexiko vorzeitig ausgeschieden. Im dritten Gruppenspiel bezog sie vergangene Nacht in Guadalajara erneut eine Niederlage, diesmal mit 0:2 gegen die USA. Damit verfehlte die DFB-Auswahl den Einzug in das Halbfinale.
Das nächste Desaster. Nach 24 Minuten leitet Leverkusens Frankie Heidack das 1:0 durch Ben Olsen ein. In der 51. Minute trifft der frühere Stürmer des 1. FC Saarbrücken und des 1. FC Nürnberg, Joe Max Moore, mit einem sehenswerten Freistoß zum 2:0.
Es war ein schwerer Gang vor wenigen Minuten auf den Trainingsplatz in Guadalajara. Beine schwer, Köpfe leer. In den mexikanischen Zeitungen war die Kritik vernichtend. Kein Halbfinale gegen die Gastgeber, keine Revanche für das WM-Achtelfinale. Nein, Deutschland wurde von den USA erniedrigt. Die Mexikaner sind empört. Verständlich, denn gestandene Bundesliga-Profis wurden von einer bunt zusammengewürfelten College-Truppe regelrecht vorgeführt.
In den entscheidenden Zweikämpfen sind wir zu kurz gekommen, in entscheidenden Kopfballduellen sind wir zu spät abgesprungen, nicht hoch genug gesprungen. Das sind alles Anzeichen dafür, dass die Spieler nicht fit sind.
In der Einzelkritik des Kickers findet man kaum ein gutes Wort. Da wertet man es schon als positiv, dass Horst Held auf Linksaußen wenigstens mal versuchte, ins Dribbling zu gehen, wenn auch mit mäßigem Erfolg. Ronald Maul wird in der 77. Minute eingewechselt, da ist das Debakel längst besiegelt. Deutschland fliegt in der Vorrunde raus. Angesichts des ziemlich wild zusammengeflickten Kaders ist das nicht die Überraschung des Jahrhunderts. Allerdings waren eben auch Brasilien und die USA bei weitem nicht mit der bestmöglichen Mannschaft am Start. Und selbst der Sieg gegen Neuseelands Amateurmannschaft war schon fast ein wenig glücklich. Obwohl Ronald Maul mit ca. 30 Minuten Spielzeit nun wirklich wenig ausrichten konnte, wird er ein wenig zum Symbolbild dieses katastrophalen Turniers. Obwohl andere Spieler wie Wörns, Neuville und Heinrich um Weiten schlechtere Leistungen abgeliefert haben. Aber für Ronald Maul, wie auch für seinen ehemaligen Bielefelder Mannschaftskollegen Heiko Gerber, waren eben die beiden Spiele die einzigen A-Länderspiele ihrer gesamten Karriere. Nach dem Turnier gibt es dann Anfang September 1999 auch eine Einigung zwischen Bielefeld und Maul. Die Wechselpläne sind erstmal vom Tisch. Nach gutem Saisonstart geraten die Ostwestfalen dann in eine Abwärtsspirale, verlieren zeitweise 10 Spiele in Folge. Schon früh wird für die zweite Liga geplant und nun kann Maul, der zwischenzeitlich auch weiter für die A2-Nationalmannschaft spielt, wechseln. Mit ein Jahr Verspätung geht es nun zum Hamburger SV. Es wird ein Missverständnis mit einjähriger Ankündigung. Bei seinem Debüt am zweiten Spieltag in Berlin verliert der völlig überforderte HSV mit 0:4. Anschließend ist Maul 2 Monate gar nicht mehr im Kader, obwohl er fit ist. Beim 3:1 HSV-Sieg bei Juventus Turin, der nach dem legendären 4:4-Spektakel oft in Vergessenheit geraten ist, spielt Maul dann wieder in der Champions League. Nach 17 Minuten ersetzt er den verletzten Niko Kovac. Trotz sehr ordentlicher Leistungen folgen nur 2 weitere Kurzeinsätze bis zur Winterpause. In der Rückrunde spielt Maul gar nicht mehr, sitzt auch wegen Verletzungen nur vereinzelt mal auf der Bank. Am Saisonende ist das Kapitel HSV dann wieder vorbei. Maul wechselt zu Hansa Rostock. Bis zum Abstieg 2005 ist Maul dort 4 Jahre lang mehr oder weniger Stammspieler, bestreitet für die Hanseaten 102 seiner 178 Erstligaspiele. Der mittlerweile 33-jährige Maul geht mit Hansa dann auch in Liga 2, aber nachdem der Rostocker Saisonstart dort komplett in die Hose geht, verliert er nach und nach seinen Platz. In der Rückrunde kommt er nur noch zu einem Einsatz. Rostock verlängert den auslaufenden Vertrag nicht und Maul ist bis Oktober erstmal ohne Verein. Als er ein Probetraining bei einem ungarischen Club absolviert, klingelt sein Handy plötzlich mit einer ihm bekannten Vorwahl.
Kicker, Ausgabe 87, 2006.
Im Abschluss zu schwach, in der Abwehr zu löchrig, so das Jena-Fazit nach 3 Pleiten in Serie. Deswegen soll hinten ein neuer dicht machen. Ronald Maul, der in der vergangenen Saison bei Hansa Rostock zu 11 Einsätzen kam. Der 33-Jährige, zuletzt ohne Verein, unterschrieb gestern ein bis 2008 gültiges Arbeitspapier bei den Thüringern. Es ist für mich eine Rückkehr in die Heimat, sagt Maul, der 1990 als 17-Jähriger seine Heimatstadt Jena in Richtung Osnabrück verließ. Nun kehrt er als 2-maliger deutscher A-Nationalspieler zurück und will helfen, die Klasse zu halten.
Maul wird direkt zum Kapitän gekrönt und der Klassenerhalt gelingt auch, obwohl Jena vor dem 34. Spieltag, den Maul gelb gesperrt verpassen wird, auf einem Abstiegsplatz steht. Der Routinier ist allerdings unzufrieden und möchte zu Zweitliga-Aufsteiger St. Pauli zurückkehren, wo er sich während der Vereinslosigkeit schon fit gehalten hatte. Maul löst seinen Vertrag bei Jena auf, aber bei St. Pauli haben sich anfängliche Personalprobleme gelöst und es ist gar kein Bedarf mehr für Maul vorhanden. Am Ende landet Maul Anfang 2008 beim Regionalligisten Rot-Weiß Aalen, schafft mit dem ostwestfälischen Team die Rückkehr in die zweite Bundesliga. Dort schafft Aalen mit Maul als Stammlinksverteidiger den Klassenerhalt. In der Saison 2009-2010 ist der mittlerweile 36-jährige Maul noch immer gefragt. Doch nach wenigen Wochen wird er von einer hartnäckigen Schambeinreizung lange auf Eis gelegt und beendet noch während der Saison seine Karriere, um ins Aalener Management einzusteigen. Dort darf er direkt mal für die dritte Liga planen, denn Aalen steigt ab und ein Neuaufbau wird nötig. Doch das ist nicht einfach, da Aalen mehr oder weniger gar nichts in der Kasse hat, weshalb im Frühjahr dann auch ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, was den Zwangsabstieg bedeutet. Am Ende wird Aalen direkt in die Oberliga durchgereicht. Maul arbeitet später als sportlicher Leiter beim FC Gütersloh und von 2017 bis 2023 beim Drittligisten SV Meppen als Geschäftsführer, wo er dann nochmal auf Ernst Middendorp trifft. Im August 2023 folgt dann Mauls Rückkehr zum VfL Osnabrück, wo er die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums übernimmt. Mhm. 2014 sprach Maul in einem Interview mit der Welt über den Confederations Cup 1999 in Mexiko. Angesichts dessen, dass er im Normalfall nicht nominiert worden wäre, fühlt er sich nicht wirklich als Nationalspieler. Allerdings betont er auch, dass er als Stammkraft der A2-Nationalmannschaft auch keine absurde Nominierung war. Auch wenn es sportlich wenig Erfolgserlebnisse gab, hat er die Reise positiv in Erinnerung behalten. Vor allem die Atmosphäre der Fans in Guadalajara hatte ihn nachhaltig beeindruckt. Das war nun also Folge 6 über Ronald Maul, dessen Karriere nun sehr eng mit diesem Turnier in Verbindung steht, welches eben für viele Personen eine Art absoluter Nullpunkt im deutschen Fußball darstellt. Auch wenn es nicht viele positive Dinge dazu gibt, sehe ich ehrlich gesagt andere Dinge der letzten 40 Jahre wesentlich dramatischer. Der Confed Cup war ja an sich ein wenig ernst genommenes Turnier und mit so einer zusammengewürfelten Mannschaft, die nicht mal richtig Zeit hatte, sich einzuspielen, da kann man einfach keine Wunder erwarten. Ich muss aber auch sagen, dass ich damals mit 14 nicht sonderlich viel mitbekommen habe. Ich glaube, ich habe nachts heimlich das Spiel gegen Neuseeland geguckt, es waren ja Sommerferien, aber wirklich in Erinnerung blieb mir nur die Statistik. Die völlig überalterte Rentnermannschaft der EM 2000, das war für mich das viel, viel größere Debakel. Daraus entstand ja mit dem Team 2006 eine weitere B-Nationalmannschaft. Da werden wir sicher auch mal einen Spieler haben, um diesem Kuriosum auf den Grund zu gehen. Ja, nun bleibt mir nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören. Gerne liken, abonnieren, bewerten und was man je nach Anbieter noch so machen kann. Feedback ist natürlich auch gerne gesehen. Und ja, Folge 7 erscheint am 2. August. Habt bis dahin einen möglichst angenehmen Sommer. Bis dann. Ciao, ciao.